Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik Digitec Spoilercast mit Michelle Brändle.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Belančić, falls er wieder da ist.
Ja, noch schnell das Fenster müssen zu tun. Hallo.
Ich fange an von moderieren, plötzlich läuft der Domi aus dem Bild. Schnell, Starling, sag einfach etwas. Ja, wir sind heute da bei Folge 5 von insgesamt 7. Damit bewegen wir uns ja auch schon langsam, aber sicher aufs Ende zu. Und wie immer gilt, auch heute wird wieder richtig tief in die Materie gegangen mit Spoiler. Aber wir besprechen nur Spoiler bis und mit der heutigen 5. Folge. Was allenfalls später im Game passiert, das besprechen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch gerade ein in die 5. Beziehungsweise nein, vielleicht etwas Kleines. Habt ihr etwas gemerkt am Anfang vom Intro, die jetzt da zuhören? Da haben wir eine neue, schöne Gitarre eingespielt. Von der Michelle selber, höchstpersönlich.
Genau, mir ist halt jetzt so nachgelaufen von der Ellie, dass ich gefunden habe, ich muss das jetzt auch können. Und weil ich sogar eine ähnliche Gitarre habe, darf ich da jetzt mit anhören.
Du hast ähnliche Gitarre wie Elli.
Ich weiss nicht, ob man es im Hintergrund sieht für die, die spielen.
Ah. Ja.
Die hat mir sogar mein ehemaliger Nachbar hat mir die gebaut. Die ist ein bisschen kleiner als normal, weil ich auch ein bisschen kleiner bin als normal.
Wie Elli.
Genau.
All die Parallelen.
Ich hoffe nicht alle Parallelen, das wäre ganz tragisch.
Oh ja, das stimmt auch mit. Aber nein, cool. Hey, merci vielmals. Ich habe es mega schön gefunden. Also auch schon letzte Woche hast du uns schon mal ein Sample geschickt und schon ein bisschen Tränen, schon ein bisschen Scheiben wischerlet beim Zuhören. Ja, haben wir schon gut gemacht. Nein, finde ich schön, wird uns jetzt bis zum Ende von dieser Staffel begleiten. So, jetzt aber wirklich ab in die erste Szene, wo ich fucking Spuren genannt habe. Wir fangen die Szene mit zwei Frauen an und die eine ist mir jetzt gerade 10 Sekunden vor dem Aufnehmen bewusst geworden, dass das Hanrahan ist, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist die Frau, die wir in der vorigen Episode, in der Episode 4, am Anfang zusammen mit dem Isaac gesehen haben. Wo der Isaac übergelaufen ist zu den Wolves. Hat er am Anfang doch hat er sich eine Frau mit einer Frau getroffen, die ihn angeschaut hat und er hat gesagt, bist du Hanrahan? Und sie, ja, bist du Isaac? Ja. Und dann hat er sich umgedreht und ist mit den zwei Granaten zum LKW gelaufen. Und ich habe es jetzt gerade, weil ich von IMDb geschaut habe,
ach so.
Wie die eigentlich geheißen hat, habe ich gemerkt,
das wäre ihm nie aufgefallen. Ja. Lustig.
Das schmeckt auch jetzt gerade. Zuerst habe ich gedacht, hey, hat man die irgendwo... Irgendwie ist sie mir schon bekannt.
Gell, man hat immer so das Gefühl, die habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann weisst du, das war so ein anderer Film gewesen oder in dieser Staffel. Ja.
Voll. Mhm. Weil ich habe sie mir zuerst in der Notiz einfach als Sarah Connor-mäßige Frau, so tough und hart und krass beschrieben.
Und die Sarah Connor, nicht...
Ja. Sängerin
aus Deutschland. Nein, Sarah Connor aus dem Terminator-Franchise natürlich. Und ja, sie trifft sich dort gerade am Anfang von der Szene, besucht sie Elise Park, eine Asiatin, vermutlich steht im Raum, dass sie vom Isaac könnte exekutiert werden. Der Isaac, eben, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben, wieso? Weil die Asiatin offenbar eigene Soldaten hat töten lassen, darunter ihre Beste, wie sie zuerst sagt, der Leon, oder so, ja, und der Leon, ja, fucking Leon. Aber so weit wird es wohl nicht kommen, weil im Grenzgebiet wird geschossen, das Abkommen mit den Scars bröckelt und Isaac braucht jede Frau und jeden Mann für den kommenden Krieg. Aber die Frage ist, was ist denn genau passiert? Und das erzählt uns die Asiatin, sie hätte sich wie befohlen, um die Sicherung vom Krankenhaus kümmert. Einer von den Krankenhäusern, wo die ersten waren, wo Infizierte überhaupt aufgenommen hat. Also nicht einfach irgendeins. Und was zuerst halt wie ein einfacher Job ausgesehen hat, ist später zum absolut schlimmsten möglichen Albtraum geworden. Fucking Spuren. Tommy, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Elemente aus den Games, wo bis jetzt in der Serie gefehlt hat, oder?
Genau, das haben wir bis jetzt in der Serie gar nicht gesehen. Und im Game ist es so, dass die Charaktere immer wieder, vor allem in geschlossenen Räumen, durch Situationen laufen, wo es Sporen in der Luft hat. Und wenn man die Sporen einschnaufen, dann wird man genauso infiziert, beziehungsweise noch schneller infiziert, als wenn man gebissen wird. Das geht dann je nachdem wirklich nur ein paar Minuten, bis die Leute komplett durchdrehen und zu diesen Monster werden. Und darum läuft man im Game auch recht viel mit Gasmaske umeinander in solchen Umgebungen. Und das wollten sie in der ersten Staffel nicht, weil sie ja die Schauspieler wollten zeigen. Und der Pedro Pascal nicht nochmal in eine Maske wollten stecken wie bei Mandalorian. Und darum haben sie sich das aufgespart. Was ich aber cool finde, weil es hat so ein bisschen einen dramatischen Effekt. Du hast irgendwie das Gefühl, der Cordyceps, der Pilz, die Infektion, die entwickelt sich mit der Zeit. Oder? Das ist nicht... Es ist nichts, was statisch ist, sondern im Vergleich zur Staffel 1 haben wir jetzt nochmal eine neue Bedrohung durch den Pilz. Etwas, was wir bisher noch nicht gekannt haben. Und es macht auch Sinn, dass wir die neue Bedrohung dort kennenlernen, wo wir sie kennenlernen. Nämlich in dem Keller von diesem Krankenhaus, weil das ist sozusagen Ground Zero vom ganzen Ausbruch. Also zumindest in dieser Umgebung in Seattle, dort sind die ersten Patienten eingewiesen worden, 2003, wo das Ganze los ist gegangen. Und von dem her hat der Pilz da unten im Keller sehr, sehr viel Zeit gehabt, um sich weiterentwickeln und zum gedeihen. Und darum, ja, das ist jetzt so eine von den Entwicklungen, die wir gesehen haben. Und die andere haben wir schon in der ersten Episode gesehen, die gescheiden Infizierten, die es plötzlich hat. Also
Stalker.
Nicht nur der Pilz an sich entwickelt sich weiter, sondern auch die Leute, die es infiziert. Da passiert irgendetwas und das ist irgendwie so recht beängstigend, weil es ist halt, die Leute können sich daran gewöhnen, wie es jetzt ist, aber sie werden sich wieder müssen anpassen.
Mhm. Ich finde auch, es ist wirklich, wie du sagst, ein dramatischer Effekt. Ich weiss nicht mehr, wie es bei der ersten Staffel war. Ich weiss, den Fans hat es nicht unbedingt gepasst oder die Fans haben das schon ein bisschen bemängelt, so, ja, schade, haben die Spuren weggelassen. Es ist halt schon doch ein wichtiges Element im Game, wo da einfach komplett gestrichen wurde. Und sie haben auch erklärt, ja, bei uns funktioniert der Pilz ein bisschen anders. Das ist so. Ist es von Anfang an aber so gedacht gewesen, dass man sagt, wir sparen uns das für den dramatischen Effekt in der zweiten Staffel, um quasi können, eben die Stakes aufzutun, dass es quasi größere Fallhöhe gibt. Der Pilz entwickelt sich weiter, oh mein Gott. Oder haben sie es jetzt einfach gefunden, hey, das könnte man doch jetzt noch bringen, obwohl wir eigentlich in der ersten Staffel uns schon dagegen entschieden haben, aber jetzt hat es einen guten Effekt.
Ja, das würde mich auch unternehmen. Ich glaube, so explizit haben sie es nicht gesagt, was sie im Podcast dazu erwähnt haben, im offiziellen HBO-Podcast, ist, dass sie einer der Gründe, wieso das jetzt eingeführt haben, ist die Szene mit Nora, wo wir nachher später darauf werden kommen, sie haben einen Mechanismus gebraucht, um zu zeigen, dass Ellie immun ist und dass Nora sofort infiziert wird. Und das ist halt in dem Kontext nicht mit einem Biss gegangen, weil eben, wenn du gebissen wirst, wir haben es gesehen, in der ersten Staffel zum Beispiel, oder der kleine Gil, der gebissen wurde, die ganze Nacht überlebt hat und er ist am nächsten Morgen zum Monster geworden, die etwas braucht, wo sofort erkennst, okay, die ist infiziert, die ist nicht infiziert, Nora weiss, wer Ellie ist. Darum hat man sich entschieden, das einzuführen. Und eben der andere Punkt, um so ein bisschen Dynamik hineinzubringen. Aber ich weiß auch nicht, das würde mich wirklich interessieren, ob sie von Anfang an daran gedacht haben, hey, später werden wir das dann noch brauchen und das wäre noch spannend für den dramatischen Effekt.
Voll. Ja, es klingt schon ein bisschen so, als ob man es wirklich erst im Nachhinein in dem Fall überlegt hat. Aber du, umso besser. Also ich finde es jetzt auch mega, also es kann auch ein happy little accident sein.
Ja, genau, das braucht es auch manchmal.
Braucht es auch mal.
Und es ist auch irgendwie sehr magisch eingeführt worden, finde ich. So die Spuren in der Luft, die haben irgendwie was Schönes gefunden. Also ich weiß nicht, einfach die Darstellung, ich weiß nicht, wie es im Game ist, ob es dort ganz anders aussieht.
Man ja, so sehr schön gefunden.
Ja, es hat echt cool
also vor allem auf das kommen wir nachher gegen Ende von dieser Folge. Aber ja, ich finde auch die Umsetzung von der Spur ist hure gut visuell gelungen. Zuerst aber erfahren wir noch kurz eben den einen von diesen Soldaten. Das, also ich finde auch die ganze Szene, der Build-up. Zuerst hast du das Gefühl, so, wow, die Asiatin hat etwas hure Schlimmes gemacht.
Dann
hat
sie
es erzählt halt. So, alles hat gut getönt, alles hat easy getönt. Und plötzlich funkt der Leon nochmal und er ist am Küchen und am Röcheln und sagt, das fucking Zeug ist in der Luft. Tönt alles abriegeln, lasst uns da einfach zurückverrecken. Es ist in der Luft, wir sind am Arsch. Da hast du schon ein bisschen so einen Moment gehabt von, holy shit.
Okay, ja, das jetzt atmet es voll aus.
Jetzt achtet es wirklich aus. Und dann erfahren wir auch, der Leon ist nicht einfach nur der beste Mann von der Elise gewesen, sondern ihr Sohn. Das ist auch nochmal heftig.
Also ich habe da vor allem eine geile Methode gefunden, um zu zeigen, wie andere mit einer, sag jetzt mal, ähnlichen Situation umgehen, wie der Joel war. Also sie hat ja dann wie müssen ihren Sohn quasi zurücklassen und alles verbarrikadieren, dass die Spuren nicht raufkommen. Und sie hat gefunden, gut, ich rede unsere Community, damit ich das mache, auch wenn es mega hart ist und ich null damit umgehen kann. Und der Joel war so, nein, ich rette meine Familie oder meine quasi ähnlich zusammen, also die Konstellation von Familie, die er hatte, hat er einfach gerettet.
Stimmt, das ist wirklich so eine Parallele dort.
Ja.
Und was ich noch spannend finde, sie reden ja von drei Stöcken im Untergrund, die sie untersucht haben. Sie sagen, beim ersten Stock haben sie nichts gefunden, alles leer gewesen, nicht einmal Ratten waren dort. Beim zweiten Stock haben sie die Sporen entdeckt. Was sie aber nicht weiter erwähnen, ist der dritte Stock im Untergrund.
Mm. B1, Luca, B2,
ich glaube, das ist ein Punkt, wo du wahrscheinlich nicht mehr miterlebt hast im Game.
Nein.
Wo man erfährt, was im dritten Stock im Untergrund ist.
Oh Gott.
Okay. Nein, gar nicht. Gar nicht.
Oh, du machst auch immer so sneaking wieder ein bisschen mehr Angst auf die nächste Folge.
B3, yay, ich freue mich schon. Nein, ich weiß jetzt langsam ziemlich genau, wo ich stecken geblieben bin. Und zwar wirklich bei der Theaterszene.
Da ist es noch nicht erfahren, was da drin ist. Auf jeden Fall, ich nehme an, weil sie das jetzt explizit erwähnt haben, dass es drei Stück gibt, werden wir das sehr wahrscheinlich auch in der Serie früher oder später erfahren, was der dritte Stock wartet. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, als das, was wir im zweiten gesehen haben.
Ja, sicher nicht. Je tiefer, desto behöllischer.
Oh Mann.
Oh je. Yeah. Ja, apropos Theater, wir sind bei Seattle Day 2. Apropos, der Titel von dieser Episode, der ist nicht Day 2, zum Glück.
Zum Glück, ja. Es
sind doch ein bisschen kreativer gewesen, mit Feel Her Love. Mhm. Liebe haben Ellie und Dina auch gespürt dort in dieser Nacht. Am nächsten Morgen bringt Ellie den Strom wieder zum Laufen, während Dina über die gefunkte Truppenbewegungen und Triangulationen herausfindet, versucht, wo genau die Basis ist. Vor allem, wo die Basis ist oder wo das Krankenhaus ist, wo eben Nora ist, weil Nora, die weiss allenfalls, wo Abby ist. Und ich habe dann gegoogelt und versucht herauszufinden, was ist genau Triangulation? Wie funktioniert das genau? Was Dina da macht?
Bist denn du auch außerschulisch orientiert? So mit Ellie?
Offenbar schon, weil ich alles, was ich über Triangulation gelesen habe, habe ich gedacht, das funktioniert gar nicht, das, was Dina da gemacht hat. Beziehungsweise sie müsste. Ich gehe jetzt auf dieses. Auf jeden Fall, so wie ich es. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat. Das ist das Fazit. Ich habe herausgefunden, was Triangulation bedeutet. Du tust eigentlich anhand von Bewegung. Aber du brauchst den zweiten Punkt, muss dir sagen, ebenfalls, woher er kommt.
Also, ja, wahrscheinlich stimmt die ganze miteinander kommunizieren, wer wo steht. Also, so wie sie es erzählt hat, bringen jetzt viel zu viele Informationen über das Funkgerät. Darum könnte es schon
sein. Man kann es auch so irgendwie sich zusammen. Sie hat einfach so lange palavert. Eben, genau. Sie redet, als ob sie sich hundertprozentig sicher wäre, dass niemand anders zulässt.
Ja,
dann
genau.
Dina auf den Gedanken, aha, die Scars oder eben Seraphiten, die haben ganz rudimentäre Technologie, die haben kein Funkgerät, die haben wahrscheinlich nur Stock und Stein und Pfeilbogen. Und das ist auch noch. Also ich finde überhaupt, Dina ist mega gut so im Kombinieren, im logischen Belegen, im Zusammensetzen von Informationen. Und ohne Dina wäre Ellie komplett verloren.
Also an dieser Stelle kannst du es noch sagen. Ich würde sagen, Dina ist so lange gescheit, solange sie ihren Frieden und ihre Ruhe hat. Wenn es hektischer wird, dann wird es schwieriger für sie, glaube ich, zum logisch überlegen. Hat es mich gedacht in dieser Folge. Aber da kommt der noch.
Das kommt. Aber also, ich wollte nicht vorgreifen. Bleiben wir noch, hangeln wir uns nachher an der Chronologie entlang.
Ja, hier habe ich noch eine Notiz, die ich mir notiert habe. Und es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, die ich letzte Woche schon habe gesagt habe, dass ich so nicht ganz zufrieden bin mit der Grundstimmung, die ich bei Ellie und bei Dina so spüre. Das ist mir immer noch zu sehr so ein bisschen Schuhausflug-mässig oder so ein bisschen, wir gehen auf einen spannenden Trip zusammen, wir leben zusammen ein Abenteuer und alles ist wunderbar und schön und wir sind verliebt und es ist, die Welt ist in Ordnung. In diesem kleinen Ausschnitt, jetzt so, wo sie miteinander interagieren, finde ich einfach auch, es ist mir alles ein bisschen zu harmonisch. Und es ist okay, sie haben sich entschieden, das irgendwie anders dran zu gehen an das Ganze, aber wir kommen dann am Schluss vor Episode. Wenn wir dann über die Nora-Szene reden, können wir dann noch mal darüber reden, wieso das ist grundsätzlich ein Problem finde. Ich habe nichts dagegen, wenn die Show etwas anderes macht und wenn sie andere Sachen ausprobieren. Im Gegenteil, das mit den Sporen kann man gut machen, ist ein schöner Twist, aber ich finde, das ist so etwas Fundamentales und man hat so viel Zeit, ja, für die Gesichter verschwendet mit einer Ellie, die gut drauf ist, wo halt einfach nicht dem entspricht, was im Kern vom zweiten Spiel für mich war. Aber wie gesagt, kommen wir dann auch nochmal zurück in die Nora-Szene.
Aber ich muss sagen, damals kann ich da recht zustimmen. Gerade wo es dann eben nachher losgeht, nachdem sie wissen, wo es durch müsste, sind sie so ein bisschen miteinander am Diskutieren, ob jetzt Dina mit soll oder nicht. Und dort reagiert Ellie schon viel zu nett. Also ich hätte mir jetzt eine Ellie vorgestellt, wo einfach sie weiss, was sie will. Und es ist ja eigentlich scheißegal, wie es den anderen dabei geht, sind wir ehrlich. Und dann, dass Eddie noch so ein bisschen hin und her tut und Dina ihr die Entscheidung gibt, hey, du kannst mich anladen oder du kannst mich mitnehmen. So.
Hey. Ja, genau, oder? Also ihr so Plan ist ja, ja, hey, wir gehen jetzt durch das, wir haben da, ich habe herausgefunden, wo die Patrouillen sind, da gibt es ein grosses Long-Ass-Building, wo Wolves nicht patrouillieren, offenbar, weil dort die Hölle auf Erde drinnen haust, aber wir haben keine Wahl, wir müssen da durch, weil sonst irgendwie kommen wir gar nicht an die Patrouille vorbei und das machen wir jetzt. Es hat noch eine kurze Szene im Theatersaal, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum die drin ist, was die uns sagen will. In dem grossen Saal, oder, wo die Ellie auf die Bühne geht und zuerst singen will mit der Gitarre wieder und dann es aber doch nicht macht. Irgendetwas triggert sie in dem Moment und hält sie zurück. Und ich habe mich gefragt, was? Weil gesungen hat sie ja schon, oder? Also es ist ja wie so, also sie hat schon den Moment gehabt, wo sie sich verletzlich zeigt, wo Dina zulässt, jetzt plötzlich nicht. Ich habe mich gefragt, ist das vielleicht einfach das Problem? Vielleicht ist es genau das, oder? Die Bühne ist leer, der Joel fehlt und genau die Leere, die sie dort in dem Moment gespürt hat, sie sich nicht können stellen. Das war vorher in der anderen Szene alles ein bisschen kleiner und intimer gewesen. Und Dina war ja da gewesen. Vielleicht ist es das, aber sonst, ich weiß auch nicht, mit dieser Szene habe ich nicht so viel anfangen. Ich dachte, ja, okay, abgehackt, Mitte, der Fall nächstes.
Ich habe noch cool gefunden, ich habe die Szene mit, also ich habe die ganze Episode mit Kopfhörern gehört. Und ich weiß nicht, wie es ist übergekommen, wenn man es nicht mit Kopfhörern gehört hat, aber wo die Ellie anfängt zu singen, wo sie dann abbricht, es gibt so einen ganz unangenehmen Soundeffekt, so ein dumpfes Grollen, wo immer wie lauter wird, aber es ist so wie ein Bass, wo ich eben nicht weiss, wie es jetzt auf einem TV-Lautsprecher überkommt, aber auf den Kopfhörern war es wirklich sehr unangenehm gewesen. Und für mich war es irgendwie so ein bisschen wie, hey, das hat irgendetwas ihr getriggert, all die irgendwie Panik, die sie gespürt hat früher, all die Wut, alles auf einmal ist plötzlich wieder da, obwohl sie einfach wieder ein Lied hat wollen singen und vielleicht einen schönen Moment erleben, wie sie das dann mit der Dina gemacht hat. Aber eben, wie du gesagt hast, ist niemand da, sie fühlt sich allein, sie hat sich vielleicht wieder an Joel erinnert und das war vielleicht so ein bisschen wieder so eine Funke gewesen, um sich auf die Mission konzentrieren und so ein bisschen zum überlegen, wieso bin ich da und fuck, ich bin sehr wütend. Und für mich war es so ein bisschen das.
Okay, ja. Ja, das könnte auch noch irgendwie so ein bisschen schnell daran erinnern. Aber nachher geht sie wieder zurück und dann haben die zwei wieder ein bisschen so, haha, ja.
Aber ja, genau, da kommt die Stimmung, die einfach so gut ist. Die passt wie nachher nicht so richtig drin.
Und das Lied, das ich gespielt habe, ist eben jetzt Future Days, so wie die erste Episode geheissen hat von Pearl Jam. Und anscheinend ist es ein Lied, das sie sehr stark mit dem Joel verbindet.
Das stimmt. Ja, und dann kommen wir zu dieser Szene, Michelle, genau, wo du gesagt hast, wo mich auch, ehrlich gesagt, auch gestört hat. Oder beziehungsweise, nein, sie hat mich nicht gestört, sondern sie hat mir etwas über die Ellie gesagt, etwas über die Ellie verraten, wo ich auch die Ellie mir nicht besonders sympathisch macht. Und eben, sie sind auf dem Weg durch Seattle. Die Ellie sagt noch so schön, I don't trust Seattle. Also sie vertraut der Dina, dass sie da schon richtig führt durch die Stadt. Aber was da passiert, what the fuck is wrong with Seattle, yeah, oder? Sie sehen das Mural von den Scars, gross, Feel Her Love, darunter das Graffiti, Feel This Bitch. Und dann halt drunter dran nochmal auf ganz frische, tote Scars. Und das tut wieder etwas in der Ellie auslösen. Sie hat kurz einen Moment von Panik, so von wegen, fuck, was schleife ich da meine schwangere Freundin mit unserem gemeinsamen Kind durch die Hölle mit. Aber Dina ist da nicht einverstanden, tut sie gerade unterbrechen. Und eigentlich ein schöner Moment, wir erfahren ein bisschen aus der Backstory von der Dina etwas, nämlich dass ihre Familie vor Jahren, wo sie achtjährig war, von Raider brutal ermordet wurde. Dina hat zwar nicht gesehen, wie ihre Eltern, ihre Geschwister, oder sie hat doch auch einen Bruder gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder nicht nur Eltern. Anyways, jedenfalls ihre Familie ist umgebracht worden, sie hat es nicht gesehen, aber wo sie zurückgekommen ist, sind die immer noch da gewesen, die Raider, mit den Leichen vorne dran. Und Dina hat nur überlebt, weil sie sich vorher unerlaubt aus dem Haus geschlichen hat. Und das dazu sogar noch mit einer Waffe, falls ja, sie attackiert wird. Das ist ja, sie ist ja, mit 8 ist sie schon voll mitten in dieser Cordyceps-Pandemie drin gewesen. Und ja, wo sie zurückgekommen ist und der Raider sieht, mit der Top-Familie vor ihr, hat sie den Raider halt direkt verschossen. Also hat sie quasi wie Ähnliches oder sehr, sehr Ähnliches mit Ellie erlebt und kann das mega, mega gut nachvollziehen, was Ellie gerade durchmacht. Und sagt auch, wenn ich dich wäre, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte sogar noch gesehen, was der Raider mit meiner Familie macht und er wäre mir entkommen in dem Moment, ich hätte ihn bis ans Ende der Welt und in die Hölle verfolgt, um ihn umzubringen. Und das Gefühl, das du da hast, das verstehe ich sehr gut. Der Joel war mir ja auch wichtig gewesen und von dem her, ich bin voll dabei. Also ich bin nicht einfach nur zum Spass dabei, sondern ich möchte das für dich machen. Aber, eben, Michel, wie du sagst, einerseits, das ist meine Entscheidung und falls ich dabei stirb, ist es meine Schuld. Gleichzeitig aber auch, entscheid du ja, trotzdem.
Genau. Es ist so, also. Es ist ein komisches Hin und Her, das irgendwie ein bisschen gestellt war, hat es mir gedacht.
Voll, Sarah. Am Schluss muss gleich Ellie entscheiden, ob Dina jetzt mitkommen soll oder nicht. Und das, was ich gemeint habe, was, halt ein bisschen, was mir ein bisschen negativ über die Ellie in dem Moment aufgefallen ist, ist, Dina lässt sich in dem Moment klar von den Emotionen leiten. Sie liebt Ellie und eben sie weiß, wie sie sich fühlt. Darum ist sie dabei. Sie ist aber nicht wie Ellie, ich sag mal, rachetrieben oder selbstsüchtig. Sie macht das ja für die Ellie. Die Ellie hingegen hat jetzt die Möglichkeit, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht selbstsüchtig zu entscheiden, sondern zu sagen, Dina, danke für alles, was du gemacht hast und gesagt hast, aber das ist meine Mission und das geht eigentlich nur mich etwas an. Gang heim, rette dich oder was auch immer. Aber Ellie merkt, also sie weiß wahrscheinlich, ohne Dina ist sie am Arsch. Mhm. Alleine sowieso gegen so eine riesen Armee. Sie braucht Dina. Ohne Dina wird sie nicht weit kommen. Und für mich hat das schon ein bisschen eher etwas Selbstsüchtiges gehabt, zu sagen, ich will, dass du mitkommst und nicht einfach nur aus Liebe und Zuneigung und ich möchte gerne Dina an meiner Seite haben.
Ja, absolut, aber ich glaube, das ist auch genau das, was sie damit zeigen wollten, dass Ellie eben auch so eine Seite hat und vielleicht auch so ein bisschen auf Flashback zum Joel, der eben auch so selbstsüchtig gehandelt hat, dass Ellie eben auch ein bisschen so ist. So habe ich das ein bisschen gelesen, dass man das oder? Auch sieht. Ja, sehr voll.
Also es ist wirklich so der Moment, wo für mich, wo Ellie sich sehr, sehr selbstsüchtig zeigt und egoistisch auch. Oder? Das ist, es geht um ihre Rache und sie kann die nicht bekommen ohne externe Hilfe. Und selbst wenn die sterben, schwangere Frauen, egal, ich brauche jede Hilfe, um an meine Rache zu kommen.
Aber Domi, da hat mich im Fall noch mega Wunder genommen, dort. Wie ist das denn im Game? Ist dort Ellie noch viel mehr rauskristallisiert, so selbstsüchtig? Oder du hast ja gesagt, irgendwie hat sie ganz anders reagiert.
Ja, genau. Das, was mich am Game fasziniert hat, ist, dass Ellie offensichtlich so in einem Wahn ist und nicht aufhaltbar ist. Sie will einfach um jeden Preis einfach die Abby töten. Und du bist als Spieler so, spielst sie und denkst, hey, nein, hör auf. Kehr um. Jetzt längt es. Nein, jetzt hast du noch das gemacht und noch das. Nein, hör auf, komm, jetzt ist gut. So, du wirst sterben, Dino wird sterben. Hör auf. Und das war so ein bisschen der Reiz vom Spiel. Und von dem her geht die Entscheidung von Ellie jetzt auch so ein bisschen in die Richtung. Jetzt, wo ich euch habe gehört, so reden, so habe ich es mir gar nicht überlegt, dass das irgendwie dass man das Ellie so negativ könnte auslegen. Im Game ist es halt wie anders, oder dann, wo sie erfahrt, dass sie schwanger ist, tut sie Dina abstoßen und sie zwingt sie sozusagen, dass sie daheim bleibt, also daheim
im Theater,
genau. Und dass sie dort weiter Dings ablässt und die Ellie im Spiel weiss viel genauer, was sie will und in dieser Situation will sie Dina nicht mehr dabei haben. Sie will allein weitermachen, dass sie ihre Mission kann erfüllen kann, weil sie Dina vor allem als Last sieht und sie kann keine Last brauchen in dem Moment. Alles, was sie kann brauchen kann, ist Rache. Von dem her, ich glaube, der grosse Unterschied ist, dass Ellie im Spiel viel, viel tiefer drin ist und viel mehr weiss, was sie will, beziehungsweise eben in dem Wahn drin ist, wo sie niemand mehr rausholen
kann. Das ist schon faszinierend. Wahrscheinlich, im Game habe ich sie wirklich auch an dieser Stelle so in Erinnerung, auch eben gar nicht mehr mit Spass und Lachen und zwischenmenschlich. Also, es ist alles Störgeräusch auf ihrer Mission.
Und genau, sie haben ab und zu so ein bisschen Jokes gemacht, aber du hast immer so das Gefühl gehabt, die Jokes sind einfach da, um weißt, so ein bisschen zum irgendwie noch so ein bisschen ablenken von all dem Shit, was gerade passiert. Es hat alles irgendwie so einen düsteren Kontext gehabt. Zwischen den zwei, wie sie interagiert haben und wie sie miteinander umgegangen sind. Und es war alles irgendwie so unangenehm gewesen, was ich bis jetzt hier sehr wenig von dem gespürt habe. So.
Ja, dann kommen wir für mich zu meiner Lieblingsszene aus dieser Folge, wirklich eine richtig geile inszenierte Szene. Es wird abends, es wird dunkel, sie kommen zu dem langen Gebäude an, wo eben leer ist, wo die Wolves aus irgendeinem Grund nicht reingehen. Beide haben kurz bevor sie reingehen, da eine kleine so Konversation. Also sie sind schon drin, aber bevor sie wirklich in die Halle, in die Fabrik reingehen oder was es immer war, haben sie eine Konversation darüber, wie crazy die Ellie ist und wie sie immer zuerst sofort losschießt und zuerst später nachdenkt. Das ist sehr, sehr wahr. Sehr richtig, kennen wir. Haben wir auch schon dutzendfach so gesehen. Hätte dies für mich nicht gebraucht, das Intermezzo, weil spätestens jetzt wissen wir das auch schon, aber wahrscheinlich wirklich für uns Zuschauende einfach nochmal eine Erinnerung. Ihr wisst, es ist so. Und hey, ein zu lautes Geräusch vor allem. Ich glaube, das ist auch ein bisschen um die Info gegangen. Wir dürfen da keinen Lärm machen, nicht nur wegen dem, was da innen ist, sondern auch wegen den Wolves außerhalb, wo allenfalls uns hören könnten. Und plötzlich haben wir eine ganze Wolves-Armee auf den Fersen. Und das wollen wir nicht.
Macht Sinn. Knives or run, sagen sie, oder? Mhm. Also mit dem Messer angreifen oder wegrennen, aber nicht schießen, um Gottes Willen. Natürlich.
Resort.
Und das nicht gut.
In dem Moment, wo sie das sagt, weisst du, es wird hart aus.
Ich glaube, schon dort, wo sie im Theater sagt, ja, dort ist niemand von den Wolves, weisst du einfach schon, okay, das ist eine saudumme Idee.
Das ist ein Auto. Das hat einen guten Grund wahrscheinlich, warum die das Gebäude mieten. Und die Szene ist wirklich hure geil. Sie gehen rein und dann siehst du eben zuerst einen Stalker. Und sie sagen so, ja okay, wir sind zweit, wir flankieren den Stalker, es ist gefährlich, es ist scheissgefährlich und du merkst es auch wirklich, der Ellie in ihrem Gesicht und so, von ihrer letzten Begegnung mit einem Stalker, sie hat Angst vor einem Stalker.
Wenn sie ein normaler Mensch wäre, wäre sie gestorben, oder? Sie ist besser geworden. Also.
Sie hat es genau gewusst,
Oder auch einfach ein normaler Clicker. Absolut kein Problem. Wir haben ja schon gesehen, wie die zwei mit Clickers umgehen. Das ist, sie machen nur lustig darüber, wie sie dort töten und so Zeugs. Aber ein Stalker, fucking huge business, oder? Der Plan ist gut. Okay, er könnte funktionieren. Vielleicht machen wir es. Und dann stehen sie auf und plötzlich siehst du zwei Stalker. Zwei. Und schon beim Schauen habe ich gedacht, oh shit. Und Dina und Ellie auch. Shit. Es sind zwei. Fuck, was machen wir jetzt? Und dann dreht sie sich um und plötzlich siehst du aber nicht nur noch zwei, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ich habe wirklich gedacht, das ist so geil inszeniert. Das ist wirklich, das habe ich richtig geil inszeniert. Du hast und schon von einem, ich beim Zuschauen auch schon von einem instinktiv mega Respekt gehabt. Bei zwei
habe ich gedacht, jetzt müssen wahrscheinlich beide sterben. So.
Die bewegen sich auch sehr komisch, die Stalker. Wirklich so. Es hat fast gewirkt, als wäre irgendwie das Video rückwärts abgespielt worden, habe ich teilweise gedacht. Also, es hat alles so unnatürlich gewirkt, also gut unnatürlich. Und ihre Augen haben so komisch reflektiert. So wie wenn die Tiere Nacht irgendwie mit der Taschenlampe anleuchtet, so hat es gewirkt. Und es ist wirklich so unvorhersehbar, was jetzt wird passieren. Und ich habe so eine geile Szene gefunden. Die Stalker finde ich tatsächlich nochmal ein bisschen geiler oder bedrohlicher gemacht, als sie im Spiel sind. Dort waren sie auch mühsam, gewesen, weil sich die Hurenarschlöcher die ganze Zeit versteckt haben und die angegriffen haben. Aber hier habe ich wirklich so das Gefühl, die sind wirklich ein Problem. Oder, oder die Ellie und Dina in der Serie sind halt nicht so Killermaschinen, wie sie im Spiel sind, logischerweise. Du musst da irgendwie, sie können nicht irgendwie hunderte von denen umbringen, das wäre ein bisschen komisch. Und darum hat es noch viel mehr Gewicht, wie jetzt plötzlich irgendwie sechs von denen sie umzingeln und du weißt, die sind gescheit und die spielen mit denen so.
Und sie sind auch wirklich unheimlich, die Geräusche,
die
sie machen.
Die Geräusche,
das ist so völlig so, oh mein Gott.
Sie kommunizieren miteinander fast so irgendwie, oder so. Es hat mich ein an die Velociraptoren aus Jurassic Park erinnert. Was, sie können miteinander reden? Oh mein Gott.
Clever Girl. Oh Gott, sie sind clever Girl. Das ist so ein gutes Zitat. Stimmt, die sind auch so geil, das ist auch so ein Fuck-Moment. Ja, es artet aus natürlich, wie prophezeit. Sie schiessen, sie ballern, also sie haben auch keine andere Wahl. Aber trotzdem, alles scheint vor dem Auszuziehen. Ellie wird halb zerfleischt am Boden von diesen Stalker. Dina ist auch kurz davor, überrumpelt zu werden in ihrem Käfig. Und dann kommt der schöne Deus Ex Machina-Moment.
Ich denke, du sagst
den schönen Jesse.
Der schöne Jesse.
Der sexy Auftritt vom Jesse.
Ja, so schön.
Jesse, der schöne Jesse. Das ist so
der Luca gerne Crush.
Gerade mein Man-Crush. Nein, mein Man-Crush ist der Pedro Pascal. Ganz
klar. Ja, also,
wenn ich bin nicht ich bin nicht homosexuell. Aber wenn ich es würde, dann wegen Pedro Pascal. Er wäre schuld dran.
Das ist, ganz klar.
Nein, der Jesse ist nicht so mein Typ, muss ich sagen. Egal. Auf was ich eigentlich auswählen kann, ist... Das ist jetzt...
Wurde derailed, die ganze Diskussion.
Absolut. Das ist jetzt völlig eskaliert, wie die bei den anderen beiden. Deus Ex Machina, sagt euch das etwas, der Begriff?
Mhm. So der Moment, also, wo du denkst, es geht alles schief und dann kommt noch so die Rettung. Ist das das?
Ja, so ähnlich. Genau. Das ist eigentlich, also Deus Ex Machina, es gibt einen Film, es gibt wahrscheinlich auch ein Spiel oder so. Es ist ein Begriff, der aus der Theorie von der Erzählkunst stammt.
Ist es nicht eigentlich Theater oder so?
Genau. Es kommt aus dem Griechischen, aus dem Latein, heisst wörtlich Gott aus der Maschine, Deus Ex Machina, und beschreibt eine unerwartete, plötzliche Wendung, wo ein scheinbar unlösbares Problem sich eben doch ganz plötzlich löst, oft eben durch eine künstliche unglaubwürdige Weise, zum Beispiel, wenn in der letzten Minute ein Held gerettet wird, weil aus dem Nichts plötzlich ein Drache auftaucht und der Bösewicht frisst, obwohl der Drache vorher gar nie da war. Mhm. Oder Lord of the Rings ist auch so das Beispiel mit den Eagles, mit den Adlern, wo aus dem Nichts plötzlich riesige Adler kommen und alle Leute wegfliegen aus dem Hobbit oder später gegen die Nazgul kämpfen. Das ist einfach so ein Element, du tust deine Charaktere in eine Ecke treiben, die unausweichlich ist, und es gibt eigentlich keine Lösung mehr. Und dann kommt plötzlich irgendwie doch noch aus dem Nichts eine wahnsinnige Lösung, die alles rettet aus dem Nichts. Und der Begriff, der stammt aus dem antiken Theater, in griechischen Stück damals, im antiken Griechenland, ist einmal am Ende des Stücks eben Gott mit einer Art Bühnenmaschine von oben auf die Bühne runtergeladen worden, um das Chaos zu beseitigen. Ja, genau. Und von dem her kommt der Begriff Gott aus der Maschine. Und ja, ich habe das da mit dem Jesse eben wirklich auch, also man merkt so, wie ich es auch erklärt habe, Deus Ex Machina ist eher ein bisschen negativ künstlich, konnotiert, ja. Künstlich, mhm. Unglaubwürdig, und auch das hat mich aus dem Moment gerissen, ehrlich gesagt, dass aus dem Nichts der Jesse einfach plötzlich da ist. Und natürlich, wir haben vorher gerade gehabt davon, wie Ellie und Dina mit all diesen Stalker völlig überfordert sind und der Jesse... Warum kommt der Jesse plötzlich rein und wird offenbar mit den meisten davon fertig oder lang genug fertig, um sich aus dieser Lage befreien? Das habe ich nicht. Also das war für mich wie so zu einfach gewesen. Ah ja, aus dem Nichts kommt die Rettung, der Jesse. Und der knallt ein paar ab und so, jetzt rennen wir aus dem Gebäude aus und sind gut. Habt ihr das auch ein bisschen so empfunden oder ist für euch das ein geiler Moment gewesen? So, yeah, geil, Jesse.
Also es war auf jeden Fall ein Überraschungsmoment gewesen und immerhin hat das nachher noch so ein bisschen erklärt, so, hey, ja, genau, hat den Plan liegen lassen. So. Ja. Also es hat Sinn gemacht so im Nachhinein und vorher kannst du es ja wie nicht erklären. Weil sonst ist ja die Überraschung verloren. Von dem her ist es eigentlich schon fast die einzige Lösung. Ich habe es gar nicht so überraschend gefunden, weil ich zuerst denke, dass es irgendeiner von den Wolves, wo ich mir dachte, dass jemand von seinen Leuten drin ist. Und der versucht zu retten und nachher merkt, das sind Fremde. Das hat jetzt irgendwie auch noch Sinn gemacht. Darum bin ich gar nicht mal so überrascht gewesen. Mehr überrascht eben nachher, dass es dann der Jesse war.
Hätte für mich mehr Sinn gemacht. Weil die Wolves sind ja dort und vielleicht hat es ja einen oder vielleicht wäre es sogar ein potenzieller Überläufer, der tatsächlich ihnen helfen will. Irgendwie so etwas.
Ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm gefunden, weil es dann kurz darauf aber erklärt wird und es macht wie Sinn. Okay, Tommy und Jesse sind losgegangen, sie haben das im Theater gefunden und jetzt, ja, sehr viel Glück, dass er da war. Das habe ich noch okay gefunden, aber auch hier finde ich, so der nervige Game-Purist, finde ich im Game das viel besser gelöst, weil dort hast du die umgekehrte Situation gehabt, eigentlich, dass der Tommy zuerst losgezogen ist und nicht Dina und Ellie, sondern Tommy ist zuerst los, zum verhindern, dass die Ellie allein losgeht. Also er hat wie gefunden, fuck, ich weiss, dass die Ellie wird losgehen, also gar nicht allein, um das zu erledigen, damit sie nicht muss gehen. Und dann ist der Jesse auch noch mitgegangen. Und das war auch noch wie einer der Plotpoints, die ich bis jetzt eben vermisst habe. Dass Ellie und Dina gleichzeitig nach der Abby gesucht haben, aber sie haben auch nach dem Tommy gesucht. Weil sie gewusst haben, der ist irgendwo dort und der kann uns vielleicht helfen. Und wenn wir uns zusammenschliessen, dann können wir zusammen die Abby go erledigen. Und der Jesse treffen sie. Weil die Dina halt in diesem Theater gehört haben, okay, Single Male, Attacking, bla bla bla, irgendeine Station oder so. Und dann geht Ellie los, um den Tommy zu finden. Es ist aber nicht der Tommy, sondern Jesse, der dabei ist, den sie nicht gewusst haben. Darum, das Zusammentreffen von diesen zwei ist im Game viel weniger so ein bisschen eben Deus Ex Machina, sondern es ist wirklich so, wie du hast gewusst, sie suchen den Tommy, aber am Schluss ist es einfach der Jesse, den sie finden. Es ist so ein bisschen mehr... wie soll ich sagen, so grounded gewesen oder so ein bisschen realistischer und weniger am Zufall überlassen, wie es hier war.
Das, das ist aber wirklich das, weil eben nachher, sie kommen aus der Fabrik raus, rennen im Park rein, im Park verfolgen sie die Wolves nicht und auch dort realisieren sie natürlich selber, okay, das hat auch einen Grund, das heisst, da im Park ist auch wieder etwas hure abgefucktes drin, wo sogar die Wolves nicht wollen, gehen, zu näher hingehen. Und dort erklärt er ihnen ja, dass mit dem, ja, ich und der Tommy haben uns auf den Weg gemacht, wir haben dann die beste Entscheidung getroffen, die man in jedem Horrorfilm trifft und wo man einfach weiss, das ist die dümmste Entscheidung eigentlich. Wir haben uns aufgeteilt, um to cover more ground, also um euch besser zu finden, haben wir uns aufgeteilt. Immer die besten Details teilen wir uns auf. Da fange ich mich schon wieder auf aufregen. Und dann halt einfach so, ja, die Plot-Convenience oder die Bequemlichkeit, in dieser ganzen fucking riesigen Stadt ist der Jesse ausgerechnet in das Theater gekommen, wo sie vorher, Stunden vorher drin waren. Und aus irgendeinem Grund hat Dina gefunden, ich brauche keinen Stadtplan, ich habe ihn ja da vor mir gesehen, ich bin noch nie in diesem scheiß Seattle gewesen und ich weiss, ich bin jetzt in einer Ruine.
Stimmt, das und die lassen einfach liegen. Ja,
ich lasse den Plan einfach liegen, weil ich habe es jetzt ja in meinem Kopf. Es wird alles ja genau gleich aussehen, auch wenn es eine Ruine ist. Und so. Das ist so der dumme, weißt du, so, das macht einfach so, das ist zu einfach. Das ist, die lässt doch, warum ihr wollt uns Dina da zuerst als intelligente, vorausschauende Frau erklärt.
Ehrlich habe ich gerne gedacht, ja, wieso sollte sie das liegen?
Ja, wieso sollte sie den scheiß Plan liegen? Oder? Also ausgerechnet der Plan, wo drauf steht, wo sie tun. Und der Jesse findet den Plan natürlich und kommt auch im genau richtigen Moment, wo sie es brauchen, für den dramaturgisch maximalen Effekt, rettet sie, bringt sie in den Park. Werden sie dann Zeugen vom Ritual mit den Scars.
Sehr schön.
sehr schön. Also ein richtig hässliches.
Deshalb bin ich aber so gewesen, damit ich hatte doch recht gehabt, dass die einfach absolute Psychopathen sind, dass man sie nicht angesehen hat.
Ja, das finde ich lustig. Und das ist eine Änderung, die ich nicht unbedingt schlechter finde als im Spiel, sondern es ist einfach anders und es ist irgendwie so eine frische Herangehensweise. Die Szene im Park, die man sieht, das ist das erste Mal, wie man Scars im Spiel trifft, und zwar mit der Ellie allein. Sie ist komplett allein unterwegs. Oh. Und du bist plötzlich in diesem Park, wo mega überwachsen ist, mit Büschen und Bäumen und so, und dann kannst du plötzlich ein Pfeifen. Und du hast keine Ahnung, was zum Teufel das für ein Pfeifen ist, und dann wirst du von einem Pfeil getroffen, und die Ellie im Spiel, weil es halt der Spielcharakter ist, reißt sich der Pfeil aus der Schulter und tut dann alle töten, die dort im Park sind. und in der Serie haben sie sich halt anders entschieden. Dort haben sie ja die Scars schon in der ersten Episode. Ist schon dort gewesen?
Nein.
Dort hat man sie nur gezeigt.
Zeigt, ja. Oder? Ist es schon in der ersten gewesen?
Ist es die erste gewesen? Ist es nicht die Szene in der dritten Folge, wo es im Wald, weißt du, wo es wieder Frühling wird? Es ist ja, in den ersten zwei Folgen ist ja düster Winter. Dort hat man die ja noch nie gesehen, glaube ich. Es ist in der dritten.
Nein, der zweite stirbt ja der Joel, dann ist sie
genau, dort. Ja, genau. Oder?
Hey, ich weiß nicht, ja, es ist Folge 3. Ich habe es aufgeschrieben.
Genau, und dort sieht man es eben als Unschuldige oder als Leute, die flüchten. Und das Hin- und Her-Switcher finde ich noch recht spannend, oder? Dass du so eine Gruppe einführst und siehst, die sind auf brutalste Art und Weise ermordet worden. Und dann siehst du, wie einer von ihnen gefoltert wird, vom Isaac. Aber dann siehst du in der TV-Station, wo Ellie und Dina waren, okay, die sind anscheinend doch nicht ganz so super. Und jetzt siehst du es halt wirklich live, wie sie so etwas machen. Und was so ein bisschen ihr Glaubenssystem ist. Oder? Sie sagen, er ist ein Sünder und nichts kann er befreien. Das Einzige, was er befreien kann, ist, wenn wir ihn hier aufhängen und seinen Bauch aufschlitzen.
Ja, so mega.
Nein, man sagt, okay, wow, die sind vielleicht doch nicht so, wie wir sie zuerst wahrgenommen haben. Und das finde ich echt noch einen spannenden Switch. So. Auf der anderen Seite hätte ich es auch cool gefunden, wenn es gleich wie im Spiel wäre gewesen und wenn du zuerst einfach so die Pfiffe gehört hast. Weil das ist so ein bisschen Horrorelement, wo du so nicht weißt, was zum Teufel ist das? Und, aber ja, nein, cool. Und gut, sehr, sehr schön, also grusig umgesetzte Szene.
Ja, mit dem, also zuerst rammt er einen Zichel quasi in Solarplexus rein.
Ja.
Und dann zieht der andere von hinten den Mann rauf, damit der Zichel entlang seinen Bauch schön abschneidet und während er raufgezogen wird und dann alle Gedärme und alles schön.
Und ich habe nicht gewusst, ob jetzt Dina sie und wegschauen oder die Ellie, die so schockiert anschaut.
Ellie hat das schon fast faszinierend angeschaut.
Ich habe es noch schlimm gefunden, wie der Pfarrer sagt, now he's free. So.
And now he's free, so danke.
Du guter Mensch.
Das ist so. Ja, ja, aber was du sagst, Tom, ich finde auch, also einerseits ist cool, ist die Erwartung so, ein bisschen ist mit der gespielt worden.
Hin und her, so, ja.
Ah, ja, die Scars sind eigentlich schon die Armen, die Opfer, und dann siehst du die andere Seite, ups, okay, die sind hure Psycho auch. Andererseits, also ich kann mir vorstellen, man will die Pizzerie, will man sich ein bisschen vermenschlichen. Ich glaube, im Game, mit dem habe ich mit dem Phil nach dem Schauen von dieser Episode geredet, der hat gesagt, ja, im Game ist halt, ich weiß nicht, vielleicht Domi, gibst du mir recht oder nicht, oder gibst du mir Phil recht oder nicht. Du hast halt die zwei Fraktionen, die Wolves und Scars. Die Wolves sind quasi Teil vom Circle of Hatred, also von dem Hass, von dieser Hassspirale. Hass provoziert Hass, provoziert Hass, provoziert Hass. Mhm. Und irgendjemand muss mal den Kreislauf durch brechen, um wieder rauszukommen. Die Scars hingegen, man hat im Game halt einfach noch irgendjemanden gebraucht, den man einfach kann umbringen, abmetzeln und uneingeschränkt böse finden. Weil bei den Wolves sollst du etwas fühlen, so alle, ja, die machen eigentlich auch, aber die Scars, nein, die sind einfach böse und krass und hässlich. Und das ist ihre Funktion im Game gewesen, und darum sind die wahrscheinlich im Game auch nicht allzu vermenschlicht worden, wie wir sie jetzt in der Serie gesehen haben. In der Serie probiert man wahrscheinlich ein bisschen mehr, sie mit in den Circle of Hatred reinzuholen, wo man ja gesehen hat in der letzten Folge mit dem Isaac beim Verhör, wo er sagt, wer hat angefangen, ist zuerst Huhn oder Sykes, ist mir scheißegal. Oder sie sind jetzt auch Teil von dem Circle of Hatred. Und im Game sind es vielleicht weniger gewesen.
Ja, wobei im Game hat es dann später schon auch Storylines, die ein bisschen mehr zeigen, wer das die Scars sind, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber ich glaube, die Hauptfunktion, die sie erfüllt haben, die Scars im Spiel, ist einfach eine gameplay-technische Funktion. Das hat einfach nochmal Gegnertypen gebraucht hast, die anders sind als Wolves, die anders sind als die Infizierten. Weil die Infizierten, oder das ist schon vor allem ein Stealth-Ansatz gewesen, was du dort gebraucht hast. Du musst die anschleichen ansehen, du musst sie von hinten umbringen oder mit einem schalldämpften Dings schiessen. Und bei den Wolves ist halt eher offene Konfrontation, und die Scars sind gameplay-technisch so ein bisschen etwas dazwischen gewesen, irgendwie. Die laufen ja nicht mit Waffen unterwegs, sondern mit Pfeil und Bogen, und die kommunizieren mit Pfiff und so. Du hast anders müssen tragen an die Kampfsituationen mit den Scars als mit den Wolves und mit den Infiziten. Darum habe ich das Gefühl, es ist primär so ein gameplay-technischer Grund. Dann hat man noch ein bisschen probiert, die in die Narrative einzubinden, ohne jetzt so tief reinzugehen, wie wir es bisher in der Serie gesehen haben.
Ja, das ist halt wirklich die Herausforderung von einer Serieadaption, oder? Du hast Gameplay-Elemente, die existieren fürs Gameplay, und jetzt musst du das irgendwie gescheit übersetzen auf Seriendramaturgie.
Genau.
Und natürlich komplett
aber anders. In der Serie gibt es natürlich auch wieder so eine andere Seite, denn wo du siehst, so, hey, sind sie gut, sind die schlecht, gibt es überhaupt gut und schlecht, dass es auch wieder so mit diesen Gedanken spielt, und bei ihnen halt natürlich mega auf die Spitze treiben, weil sie so als Opfer angefangen haben und nachher selber Täter sind, weißt du, wirklich auch nicht, wo ansetzen, wie bei allen anderen ja auch nicht, weißt du, bei den Wolves denkst du, sie sind schlecht, bei der Ellie und ihren Leuten denkst du, ja, sie sind gut, aber es verhalten sich eigentlich alle genau gleich gehabt.
Wirklich ein schönes Spektrum von.
Genau.
Ich glaube, du hast bis jetzt nichts ist so schlimm. Also, sie haben bis jetzt das Schlimmste erlebt in der Serie, oder das, was am schlimmsten ausgesehen hat, mit der Ermordung von Kindern, von der eigenen, mit der Folterszene. Und auf der anderen Seite, aber diese Szene da ist fast das Grüsigste, was sie jemand anderem gemacht haben. Also nicht mal
und es noch für mega gut halten, dass also, du einfach so andere
Richtung bringen. Super findet, ja, genau. Oder nicht mal der Joel ist, glaube ich, der ist schon brutal ermordet worden, aber sogar also das mit der Sichel und dem Aufziehen ist schon nochmal, und das Gedärm, das dann aus dem Bauch raus runterflattert. Jetzt habe ich das schon nochmal eine Stufe höher gefunden. Und dann passiert aber etwas, wo ich auch da wieder, es hat mich wieder sehr dumm gefunden, oder wirklich so ein bisschen. Also da haben sich langsam auch vom Moment häufen bei mir, wo ich öfters musste den Kopf schütteln, weil wie auf Stichwort findet sie, also eben genau in dem Moment, wo sie das Spektakel beobachtet haben, wird Dina von einem Pfeil am Bein getroffen, weil irgendjemand hat sie auch beobachtet, hat alle Zeit von der Welt gehabt, um sich schön zu positionieren und irgendwie einen guten Schuss können abgeben. Die anderen sind ja schön, sogar stillstehend, bewegen sich nicht. Und er trifft Dina genau genug schwer, dass es blöd ist, aber vielleicht nicht schwer genug, dass sie gerade in dem Moment stirbt. Also ich habe das Gefühl, ja, also der hat jetzt Zeit gehabt, um auf den Kopf zu zielen. aber das wäre jetzt für Dramaturgie in dem Moment, wäre das too much. Sie flüchtet, Ellie teilt sich auf, Jesse und Dina gehen, keine Ahnung, zurück Richtung Krankenhaus oder zurück Richtung Theater, um Dina zu pflegen, und Ellie geht in die andere Richtung, die ganze Mehrheit von der Bande folgt natürlich der Ellie aus Gründen. Ich
sie schießt einfach auf sie. Oder das war der Plan. Es ist ein ähnlicher Plan wie mit den Infizierten vor Italy, wo die auch Aufmerksamkeit auf sich lenken, dass Dina und der Jesse können fliehen.
Dass sie können fliehen.
Aber schießt sie wie blöd einfach in die Menge.
Aber es ist ja nicht so, dass nicht die ganze Gruppe vorher von Anfang an unter Beobachtung. Also, es ist wie so, auch da wieder ein bisschen so, okay, sie folgen der Ellie und dann kommt so ein, ich weiß nicht, ob das einfach Dummheit ist oder die Hommage an einen der dümmsten Gameplay-Mechaniken, die es gibt, nämlich, wenn du dich lang genug versteckst, dann wird der Gegner dich in Ruhe leugnen.
So wie Ellie im Baumstumpf.
Aha, Ellie versteckt sich im Baumstumpf, die ganze Armada irgendwann findet sie. Ja, sie ist, glaube ich, nicht mehr da. Dann können wir wieder heim. So, hä? Also, haben die jetzt hier wollen, sind die jetzt so fanatisch? Haben sie sie umbringen oder nicht? Aber sie haben gefunden, Bro, must have been the wind, oder? Das war wahrscheinlich der Wind. Sie hat sich lang genug versteckt, also lassen wir sie in Ruhe. Ellie ist irgendwie planlos durch den Park. Ich weiß nicht mal, wie sie überhaupt in den Park gelangt sind. Rennt planlos durch den Park und landet natürlich genau dort, wo sie landen muss, nämlich beim Krankenhaus, wo Nora ist. Auch da wieder wunderbare Plot Convenience. Ist super aufgegangen, alles im Chaos, aber wir sind genau dort, wo wir haben wollen, hin. Und der Hund von der Wache, der spürt sie natürlich auf. Die Wache aber findet, ha, das war auch wieder nur ein Viech gewesen. Also, oh mein Gott, also wirklich so. Da geht jetzt alles zuglatt, liebe Leute. Also für mich.
Das ist sehr viel Glück, ja.
Es läuft jetzt wirklich einfach Schlag auf Schlag auf Schlag, läuft es nach Plan. Und es ist einfach alles so unheimlich plot convenient.
Die Hunde übrigens die mühsamsten Gegner im Spiel.
Weil sie immer verwitschen, oder halt.
Die schmecken, die können deine Spur verfolgen.
Oh,
und die werden zu einem Zeitpunkt eingeführt, wo du so ein bisschen langsam im Flow drin bist. Du weißt, wie mit diesen Wolves kannst umgehen, wie das so unbemerkt kannst umbringen. Und nachher werden die Hunde eingeführt und plötzlich kannst du halt die nicht mehr zu lange verstecken irgendwo. Du weißt, okay, fuck, der Hund hat meine Spur aufgenommen und der ist unterwegs hier zu meinem Stützpunkt, wo ich mich verstecke. Dann musst du halt weitergehen. Und so, je nachdem mal umbringen, ein bisschen Angst kam, der Hund hier. Das da muss daran glauben, aber zum Glück ist Ellie früh genug in das Loch verschwunden.
Ja, und also ich weiß nicht, es geht nur mir so, oder habt ihr das in dem Moment ist so nicht aufgefallen oder bin ich jetzt einfach zu streng, zu pingelig mit der, mir fällt so Zeugs halt einfach, wenn man so viele Serien wie ich schaue, dann
also zuerst dann mit dem Pfeil und Bogen, wo sie da rumgeschossen haben und so, da bin ich zuerst wirklich nicht rausgekommen, haben sie es jetzt gesehen, die drei, oder nicht? Oder hat es nur einen Teil gesehen? Da mit dem Pfeil im Bein, habe ich so gedacht, das war schon noch extra gewesen, weil sie es ja wenn die Leute verhören und aufhängen und aufschlitzen. Kann auch Absicht gewesen sein, dass die Leute nicht gerade per se extrem, also gerade direkt umbringen, so meine ich.
Das könnte sein, ja.
Dann einfach verfolgen bis zum Schluss und nicht einfach irgendwann mal halbwegs finden, ja gut, dann mal.
Genau, aber da mit dem Baum habe ich sehr, sehr lustig gefunden, weil das ist zu klischee, fast comichaft habe ich gefunden, ja. So da, ja, wir verstecken uns jetzt im oder auf dem Baum, wie man das halt so macht und dann weiß es niemand. Dort habe ich einfach sehr müssen lachen. Also das ist schon, das ist absolut recht, das ist ein bisschen zu glatt gelaufen. Ja.
Mir hat es ehrlich gesagt nicht so gestört, wieso nicht, vielleicht weil einfach so viel in so kurzer Zeit passiert
ist. Ja, eben, gell, man kommt irgendwie gar nicht so ganz draus.
Genau. Aber ja, das mit dem Krankenhaus oder das, wie viel Glück das sie dort hat, ich meine, also ich stelle mir vor, dass jetzt noch relativ viele Leute, die im Krankenhaus sind und dass sie einfach so ohne Probleme zur Nora kommt.
Einfach so. Wirklich, aber bis zu ihrer Vorderschnurren. Bis zu ihrer Vorderschnurren.
Oder im Game ist es eine riesige Hürde, überhaupt zur Nora zu kommen. Oder? Du musst dich durch Dutzende von Leuten kämpfen. Eben, again, das ist eine TV-Serie und es wäre scheiße, wenn Ellie jetzt irgendwie 24 Leute würde umbringen, um zu Nora zu kommen, weil das wäre nicht realistisch. Aber ein bisschen schwieriger könnte es ja schon auch sein. Nicht, dass sie jetzt plötzlich durch das Loch räucht und dann ist sie magischerweise in dem Raum, wo die Nora wird erscheinen. Und sie weiss genau, wo sie ist, obwohl aber die Map haben sie ja nicht dabei. Und genau, es ist halt so ein bisschen sehr viel Glück, was Ellie hat.
Aber spannend habe ich gefunden, dass sie so auch wieder gezeigt haben, wie egal der Ellie einfach alles ist. Es ist jetzt egal, wie viele Leute rein warten oder was passiert. Sie wird jetzt einfach alleine durch, sie wird zu der Nora. Es ist auch egal, wie es der Dina geht. Hey, who cares? Die Schwache nimmt und dann gehen wir da durch und suchen die Nora. Also das habe ich auch eigentlich noch eine gute Stilmethode gefunden, um zu sagen, hey, der Ellie ist jetzt einfach auch egal, was passiert.
Ja, und sie ist uns auch durchaus als impulsiv und wirklich nicht allzu weit vorausschauend präsentiert worden, auch in der Serie. Also so weit kann ich das auch verzeihen, dass sie da einfach jetzt innerennt zu den Nora.
Ja, voll, also sie hat am akkuratesten gefunden, vor allem von dieser bisherigen Folge, was sie so gemacht hat. Sie war am Anfang immer die ganze Zeit viel zu nett und vorsichtig. Und da zeigt man sie endlich einmal auch ein bisschen mehr, so wie sie eigentlich, finde ich, sollte sein.
Und sie stellt sich auch recht dämlich an bei der Nora, lässt sich auch recht einfach verarschen, überwältigen. Und dann habe ich den Moment, dort habe ich irgendwie auch wieder unwillkürlich lachen müssen. Die Nora rennt davon, schreit alle, der Ellie ist da, Eindringling. Also der Ellie hat sich nicht gewusst, dass der Ellie ist, aber sie hat gesagt, Eindringling, Eindringling. Alle kommen, alle schiessen und Ellie einfach hinten rein, wirklich so völlig so, I don't give a fuck, ich stehe da völlig unter Beschuss. Aber statt dass ich abhaue, ich folge jetzt einfach der Nora ins Loch, aber wo sie dann selber eigentlich völlig in die Enge. Sie muss irgendwann mal aus dem B2 auch wieder raus, oder? Und dort oben wird wahrscheinlich eine halbe Armada auf sie warten, aber eben, er ist ja impulsiv.
Und völlig blind gerade, ja.
Und völlig blind vor Wut. Und das ist glaubwürdig, so wie man uns Ellie bis jetzt präsentiert hat. Das ist ein Character Flaw, der, glaube ich, sehr, sehr bewusst auch so geschrieben wurde. Ja, und dann kommt die Szene dort unten, eben im B2, im unteren Stock. Die habe ich wirklich hure krass gefunden, weil jetzt hat man gesehen, was genau mit diesen Soldaten passiert ist, wie sieht es dort unten aus. Und das ganze Settings, Production Design, wie das, also das sieht richtig unheimlich aus, hat fast ein bisschen etwas von der Spiegelwelt aus Stranger Things gehabt.
Ah, stimmt, ja.
Mega alttraumhaft.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es hat ein bisschen wie eine Unterwasserwelt gewirkt. Irgendwie so.
Ja, genau.
Der Cordyceps hat ausgesehen wie Korallen. Und weil die ganzen Sporen in der Luft so ein bisschen rumgeflogen sind, es hat wirklich so ein bisschen gewirkt, als wäre man unter Wasser. Und wie auch die Infizierten, die an der Wand kleben, die Sporen ausgeatmet haben, das hat auch so ein bisschen unterwassermässig gewirkt. So ein bisschen Davy Jones-mässig.
Ich kann auch sagen, Flucht der Karibik. Ja, der Stiefelriemen Bill, der so am Heck hängt und so mit seinen Pilzköpfen und überall und hat er ja auch
quasi am Schiff anwachst, selber, so wie es da eben die Menschen am Cordyceps anwachsen. Ja, je länger, je mehr.
Infizierte Luftbefeuchter.
Ja, wirklich, auch der, wie die Sporen sehr ein- und geil ausgeatmet werden. Also, richtig. Und die leben ja noch, oder zumindest, also eben, das sind ja Infizierte, die leben ja theoretisch alle noch, sie sind ja nicht tot, sondern
einfach verwachsen mit dem ganzen Pilz.
Genau, eigentlich. Was für ein Schicksal, ja, du bist infiziert und jetzt in dem Fall kannst du nicht einmal als infiziert rumlaufen und andere Leute infizieren, sondern du klebst an der Wand und schnaufst einfach wahrscheinlich noch Teile von deinem Körper aus, einfach, dass sich die Sporen weiter verbreiten. Das ist sehr eine geile Idee. Im Spiel hat man es nie so gesehen, explizit. Dort hat es einfach Sporen gehabt, die in der Luft waren. Und deswegen jetzt zum Beispiel jetzt wirklich wieder so eine geniale Erweiterung, einfach so, wo man zwei Schritte weiter denkt hat, hey, wie könnte man das mit den Sporen noch schlimmer machen? Wie könnte man das noch grusiger machen? Und noch ein bisschen mehr horrormäßig irgendwie. Mhm.
Ja, und dann steht Ellie am Schluss der Nora gegenüber. Die Nora ist schon halb, eben, wie du gesagt hast, Domi, am Anfang schon infiziert, bemerkt sie schon am Röcheln und am Schnuff und sagt, dumme Scheisse, Ellie, du hast uns beide umgebracht. Und Ellie so, habe ich das? Und dann schaut sie sich an und realisiert, oh shit, sie ist immun. Oh shit, sie ist das Mädchen von vor 5 Jahren oder 6 Jahren mittlerweile, damals in Salt Lake City. Du bist die, die immun ist. Und weißt du überhaupt, was Joel gemacht hat?
Und sie einfach so, ja klar, weiss
ich das. Ich weiss es. Das ist neu. Also das haben wir bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Wir haben immer das Gefühl gehabt, Joel hat das für sich behalten, das Geheimnis. Oder wissen denn noch die Szene in der ersten Folge bei der Psychologin, bei der Psychotherapeutin? Du musst die Wahrheit aussprechen, damit sie im Raum steht und heilen kann. Und Joel sagt ja nicht wirklich etwas mehr dazu. Aber da wird jetzt klar, ja. Also entweder lügt Ellie in dem Moment, einfach damit sie kann weitermachen mit dem, was sie machen will. Oder in dem Fall ist die Wahrheit tatsächlich schon ausgesprochen worden. Die ist schon im Raum. Und
oder sie weiß es einfach, weil sie den Joel so gut kennt und ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann. Ich meine, wenn es ihm so kacke geht und er was verschwiegt, gibt es nicht viele Optionen, was genau er verschwiegen hat von dem einen Tag.
Und sie hat sie auch schon wie vermutet. Oder auch schon, also es ist ja nicht so, dass sie gänzlich blind ist. Also sie hat sie auch schon vermutet und ihn gefragt, hast du wirklich keinen Scheiß gebaut? Hast du wirklich, ist es nicht, bist nicht, oder also sie ist schon an dem Punkt. Und vielleicht ist das wirklich auch nur ein Moment, wo er einfach sagt, im Herzen, ja, ich habe es immer schon gewusst. oder ob es vielleicht doch ausgesprochen wird. Also ich bin mega gespannt, weil dann das ganze, die ganze letzte Szene, also die, die wirklich nach dem schönen Leg-Chopping kommt bei der Nora, ist wieder zurück in ihrem Haus in Jackson, wo Ellie im eigenen Bett aufwacht und dort Joel begegnet. Ein deutlich jünger aussehender Joel auch, als der, den wir zuletzt gesehen haben. Also nehme ich mal an, ist das eine Erinnerung, die doch ein Stück her ist, wo nicht irgendwie 1 oder 2 Jahre, sondern wahrscheinlich wirklich 5 Jahre her ist.
Und wo sie anscheinend noch eine gute Beziehung zueinander hatte.
Genau, genau.
Sie sagt, hey Kiddo, und sie freut sich, dass er da ist. Genau.
Und wir alle freuen uns mit ihr.
Ja, das ist auch vermisst,
der Pedro. Ich habe es gerade gemerkt. Ich habe zuerst gedacht, okay, gut, ich lebe jetzt mit dem. Und dann sehe ich es und dann bin ich so, oh, okay, gut, ich habe dich doch vermisst.
Ja, total.
So schön.
Ich frage dich, kommt jetzt die Szene, wo wir werden wir jetzt sehen, wie es der Joel ihr beichtet hat? Und ist da, werden wir in der nächsten Folge sehen, wie ihre Beziehung dann gekippt ist, nachdem er ihr das eröffnet hat? Oder was auch immer jetzt kommt. Meine Vermutung ist das, dass Joel es ihr gesagt hat, dass wir das jetzt werden sehen, in der nächsten Folge. Und ab dort ist dann die ganze Beziehung gekippt. Das wäre jetzt meine Theorie und darum weiss ich es. Aber ja, was sie da mit der Nora macht, ist wirklich ein Moment... Wo einem doch noch mal ein bisschen zusammenzucken.
Ja, das also, ist, ist so die Abby 1:1 und nimmt einfach so eine Stange und schlägt sie ab.
Genau, so ja, voll. Es sind auch Parallelen zu ja, genau dem, was mit dem Joel passiert ist, was sie da mit der Nora macht.
Nora war ja auch die, die sie so am Boden gedrückt hat und hat quasi dafür gesorgt, dass Ellie alles sieht, wie der Joel eigentlich von der Abby geschlagen und umgebracht wird. Also.
Ja. Und ich habe Ellie bzw. Bella Ramsey sehr, sehr geil gefunden in dem Moment. So ihre toten Augen irgendwie. Es ist wirklich so. Es war alles egal gewesen. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, es war egal gewesen, was der Joel gemacht hat. Es war egal gewesen, dass Nora am Leiden ist. Sie braucht jetzt einfach die Informationen, die Abby ist, damit sie Rache kann nehmen. Und sie würde alles dafür machen. Und so wie sie es gesagt hat, emotionslos und ihre Augen. Und dann auch der Switch zu dem, wie sie am Schreien war, wo sie sie runtergeschlagen hat und so. Da hatte ich dann wirklich das Gefühl gehabt, fuck, okay, jetzt geht's los. So. Das jetzt. Ellie ist komplett am Ende. Und das ist eben, um nochmal zu dem Punkt zu kommen, den ich am Anfang vor Podcast-Episode jetzt gesagt habe.
Ja.
Das ist das, wo ich schade finde an der bisherigen Staffel. Im Game sind wir viel früher an diesem Punkt gewesen. Das Foltern von Nora, sozusagen, wenn man das so nennen kann, ist einfach nochmal ein Schritt gewesen in Ellies Reise in Wahnsinn. Aber wir sind schon viel früher an diesem Punkt gewesen, dass Ellie so tief in diesem Zeug drin ist. Und es ist eher so ein darum gegangen, okay, das Game hat so die Frage erforscht, wie weit würdest du für Rache gehen oder wie weit für Liebe oder Rache, je nachdem, was es ist. Oder Ellie geht über Leichen und ich als Spieler gehe über Leichen. Und ich hinterfrage nicht, was Ellie macht, weil ich bin auch sehr motiviert, um das zu machen, weil der Joel ist gestorben, einer von meinen Lieblingscharakteren. Und irgendwann wird es dann eher too much. Und Luca, du hast ja gesagt, du hast das Spiel müssen abbrechen, weil es eben too much ist. Und ich habe das Gefühl, die Fernsehserie ist nichts, was man muss abbrechen muss, weil es too much ist geworden. Auch bis jetzt nicht. Und darum, jetzt haben wir irgendwie 4,5 Episoden, 5 Episoden durch und sind erst jetzt an dem Punkt, wo ich spannend habe gefunden, im Spiel zu erforschen, wie weit es Ellie geht und wie das sie alle anderen Leute in ihrem Umfeld mitzieht in Wahnsinn. Und jetzt haben wir nur noch 2 Episoden übrig und ich weiß nicht, ob das reicht, um das irgendwie noch erforschen in dieser Tiefe, wie ich das im Spiel habe erfahren. Das ist so ein bisschen mein grundlegendes Problem mit der Struktur von Serie in der zweiten Staffel.
Kann aber auch gut sein, dass sie es darum so noch ein bisschen mehr rausgezögert haben oder ein bisschen die Steigerung in Wahn von der Ellie noch ein bisschen länger gezogen haben, weil es ja noch eine dritte Staffel gibt. Und sie vielleicht noch ein bisschen mehr reinkriegen, oder?
Die Story vom zweiten Game wird ja auf 2 Staffeln aufteilen.
Eben genau also
es wird nach diesen 2 Folgen nochmal eine ganze Staffel geben, 6, 7, 8 Folgen.
Ja.
Und das werden wir erforschen. Aber ich finde schon auch, was der Domi sagt, stimmt schon, es kippt jetzt in dieser Folge ziemlich schnell von einer eher noch kindlichen Ellie. Ich hätte gesagt, so der Punkt, wo sie war, ist in der Folge 4, oder? Dort, wo sie vor dem Rad steht und du einfach spürst, dass sie da wie gedruckt lügt und eigentlich nur Rache will. Dort hätte ich sie ihr noch eher abgenommen. Aber in der Zwischenzeit
hat sie doch... Vor was steht?
Vor dem Rad, wo sie muss sagen, hey, ich möchte gerne 15 Leute haben.
Ah, okay, alles klar.
wo sie dort ganz klar sagt, nein, es geht mir nur um Gerechtigkeit, ich wäre auch für euch da und eigentlich lügt sie ja wie gedruckt. Ja. Und das ist auch das, was die Psychologin sagt, that one a liar, oder? Also es gibt Menschen, die mal lügen und es gibt Lügner. Und Ellie ist ein Lügner. Yeah. Und das sagt sie ja mega krass. Und das ist so ein Moment, dem kannst du wie ein logischer folgen dann. Aber wir haben wie so von dem Moment wieder wie ein paar Rückschritte gehabt, wo Ellie wieder menschlicher wirkt, gefasster oder ein bisschen normaler, vor allem alles im Zusammenhang mit der Dina. Und dann, wir werden schwanger, ich werde Daddy, ich möchte mit dir eine Tochter. Oder sehr, sehr viel Licht da. Und jetzt plötzlich aber, wow, innerhalb von, keine Ahnung, vom Lagerhaus bis jetzt im Krankenhaus sind in der Serie, ist vielleicht eine Stunde vergangen. Innerhalb von dieser Stunde habe ich das Gefühl, sie sind komplett gekippt. Und das ist mir auch zu schnell. Mhm. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. An dem Punkt ist für mich ist sie vorher mal an einem Punkt gewesen, wo du gewusst hast, sie ist jetzt 3 Monate lang verletzt gewesen, ist wieder am Genesen gewesen und hat an nichts anderes als an Rache gedacht und jetzt will sie einfach auf ihren scheiß Trip und sie geht alleine los und alles. Oder dort ist sie wie im Wahn.
Voll, ja, genau. Es hat auf dem richtigen Weg angefangen. Irgendwie.
Ja. Und durch Dina hat sie immer wieder den Rückschritt gemacht, das stimmt. Also vor allem immer in Bezug mit der Dina ist sie immer wieder so ein bisschen aus dem rausgekommen. Und dann hat es wie zu wenig Steigerung gegeben, oder? Wahrscheinlich.
Und eben, also grundsätzlich ja nichts dagegen, wenn man etwas anderes probiert als im Spiel, das ist auch gut, aber eben für mich ist es irgendwie wie nicht aufgegangen mit der Liebesgeschichte, die noch dazu ist gekommen, oder was sich entwickelt hat, jetzt parallel zu der Rachengeschichte. Es wäre aufgegangen irgendwie und sich organisch hätte angefühlt, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber für mich ist irgendwie ist bisher noch nicht so richtig zusammengekommen. Und es hat vielleicht auch mit den Dialogen zu tun, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe gefunden, dass Dialoge auch nicht über alle Zweifel haben, habe ich das Gefühl, teilweise wird mir ein bisschen zu viel erklärt oder zu viel geredet allgemein. Auch in der Szene mit der Nora habe ich das Gefühl, Nora hat zu viel geredet, genau wie die Abby auch zu viel geredet hat, was sie den Joel ermordet hat. Und das sind auch so kleine Punkte, die mich vielleicht in der ersten Staffel nicht so gestört haben, weil ich wie gefunden habe, dass alles gleich gut zusammenkommt. Aber jetzt habe ich so wie ein grundlegendes Problem und vielleicht fallen mir jetzt so andere Sachen mehr auf, weißt, weil so wie die Basis für mich nicht mehr so ganz stimmt. Mhm. Aber eben in einem Vakuum betrachtet, finde ich, ist immer noch eine gute Serie. Also es ist gut, es ist halt einfach nicht mehr exzellent und hervorragend, wie die erste Staffel vielleicht noch war für mich. So.
Also für mich ist jetzt, also für mich ist die zweite Staffel bis jetzt in fast allen Episoden immer noch so exzellent und hervorragend gewesen wie die erste Staffel. Aber die Folge fällt doch recht.
Gell, die fällt so im Vergleich mit den anderen, wo es überall immer so ein bisschen zusammengestimmt hat, fällt die mega ab.
Genau. Also wenn wir es in Punkte müssen ausdrücken, für mich ist das jetzt 6 von 10 gewesen. Und wir sind bis jetzt für mich immer so, vielleicht sogar 5 von 10. Vielleicht ist das fast wieder so
fies, wie das hat. Nein, also mit den Sporenszenen holt es schon auf 6 auf, finde ich.
Ja, es hat immer noch gute Szenen drin und gute Settings und es ist immer noch eine wahnsinnig gut produzierte Serie und auch gespielt. Also es hat fast zu viel Gutes, um 5 von 10 geben. Aber ich kann doch, weißt du, von 8 von 10, 9 von 10 haben wir bis jetzt immer so ein bisschen gehabt, die ersten Folgen. Die ist für mich doch jetzt ein rechtes Stück ab. Also 6 von 10 für mich wirklich so.
Ich habe mir 7 aufgeschrieben für die. Und ich hoffe, dass Flashback-Episode, also ich nehme an, die nächste Episode wird einfach eine ganze Flashback-Episode.
Oh, das wäre so schön.
Ich hoffe.
So ein bisschen oben abholen wieder.
Ja, ich hoffe, dass sie funktioniert, weil die einzige Flashback-Episode, gut, nein, in der ersten Staffel hat es eigentlich 2 gegeben, mit dem Bill und Frank und die zweite mit der Riley und mit dem ganzen Zeug, wo im Einkaufszentrum passiert hat. Die habe ich die schwächste gefunden von der ersten Staffel, die Flashback mit der Riley. Darum habe ich so ein bisschen Angst, weil es das Tempo rausgenommen hat aus dem Ganzen. Es ist so an einem Zeitpunkt gekommen, wo der Joel ist ja tödlich verwundet gewesen. Und er hatte eine ganze Episode mit Flashback und mit der Riley und es war irgendwie so langsam gewesen und du hast einfach wieder zurück zum anderen.
Du hast gedacht, überlebt jetzt der fucking Joel oder
ja,
stirbt er jetzt oder nicht? Und da hast du eine ganze Episode, wo einfach etwas komplett anderes war. Ich
bin gespannt, ob das jetzt gut wird funktionieren und ob es ein gutes Setup bietet für das Finale von dieser Staffel, wo ich mir eben ziemlich sicher bin, dass ich weiss, wie das wird enden.
Stimmt, das ist jetzt, wenn die nächste ganze Flashback-Episode ist, die 6, dann ist
dann das nur noch eine. Ja.
Michel, wie viele Punkte würdest du geben?
Ich bin im Fall auch bei 6 von 10, weil die anderen schon so top sind und im Vergleich einfach vor allem ist es 6 von 10. Ich glaube, so als für sich Episode wäre es ja eigentlich so eine 7. Aber sie haben so gut angefangen.
Und es ist, man hat sich doch gewöhnt an einem gewissen Standard.
Gell, ja, eben.
Und da, auch mit dieser ganzen Plot-Convenience im letzten Drittel von dieser Folge, das ist einfach, also auf Englisch sagst du sloppy, einfach
ein bisschen geschludert.
Ja, geschludert, genau, einfach ein bisschen angeschludert. Wir müssen jetzt schnell am Punkt kommen zu der Nora.
Und genau.
Irgendwie, egal wie, und das spürt man da. Ja, ich würde sagen, für heute haben wir genug gelabert und genug das Maul gelüftet. Danke euch beiden wie immer fürs Mitmachen.
Merci, es war lustig. Ja. Sind wir gespannt auf Pedro nächste Woche.
Pedro. Sorry. Danke vielmals auch euch da draußen fürs Zuhören. Und hören wir uns und sehen wir uns wieder in einer Woche. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.